D-Radio Wissen 100.
Wenn wir Schulter an Schulter gebetet haben, was wir oft gemacht haben, weil unser Verhältnis zu dieser Zeit immer enger wurde, da kamen manchmal andere und haben uns auseinandergezogen. Sie sagten, nein, wir beten zwischen euch. Ihr betet nicht Schulter an Schulter.
Mit dir stimmt was nicht. Du bist irgendwie falsch. Dieses Gefühl vermitteln die anderen Ludovic damals in der Koranschule in Algier, als der heute 39-jährige Ludovic Mohammed Zahed ungefähr 16 Jahre alt ist und noch Lotfi heißt. Und eben besonders gerne neben einer ganz bestimmten Person betet.
Djibril.
Djibril. Der Lotfi beibringt, so zu beten wie der Prophet Mohammed. Djibril, der Lotfi seinen ersten eigenen Koran schenkt. Djibril mit den schwarzen Locken.
Irgendwann haben die anderen Mitschüler von Djibril gefordert, gib ihm nicht mehr die Hand, du verbringst zu viel Zeit mit ihm.
Die anderen Koranschüler grenzen Lotfi mehr und mehr aus, versuchen ihn von Djibril fernzuhalten. Aber warum, fragt sich Lotfi. Wir sind doch nur Freunde, oder? Djibril ist ein bisschen sowas wie Lotfis Mentor. Er ist 9 Jahre älter als Lotfi und darf in der Koranschule schon unterrichten. Etwas, was Lotfi später auch mal machen will. Anderen den Koran näher bringen. Als Lehrer oder vielleicht sogar als Vorbeter in einer Moschee. Als Imam. Dafür lernt Lotfi.
Mit 12 Jahren ungefähr habe ich angefangen, islamische Theologie zu studieren, in Algerien, in einer Koranschule. Ich habe den Koran zur Hälfte auswendig gelernt und den Rest habe ich auch studiert. Wir haben in der Koranschule den Koran auch ausgelegt.
Lotfi Mohammed Zahed ist in Algerien geboren. Sein Vater, der erst Bürobedarf verkauft und später in der Ölindustrie arbeitet, zieht zwar mit der Familie nach Paris, als Lotfi noch ganz klein ist, aber trotzdem wächst Lotfi irgendwie auch in Algerien auf. Denn die Ferien verbringen er, seine kleine Schwester und sein älterer Bruder immer in der Heimat. Dann ist Lotfi in Algier, wo er den Koran studieren kann, wo Djibril ist, wo alles gut ist. Wären da nicht diese Träume?
Ich habe die sofort nach dem Aufwachen wieder verdrängt. Hab schnell geduscht, bin in die Moschee gegangen. Hab nicht drüber geredet, nicht mehr drüber nachgedacht.
Aber irgendwann hat Lotfi diese Träume und Gedanken nicht mehr nur nachts.
Wenn ich irgendwohin unterwegs war oder unter der Dusche, paff, waren diese Gedanken wieder da.
Lotfis Gedanken und Träume drehen sich um Männer und um Djibril.
Comment on appelle ça, je le savais pas encore.
Damals, ich wusste nicht, wie man das nennt.
Kurz vor seinem 17. Geburtstag sitzt Lotfi in seinem Zimmer in Algier und schaut französisches Fernsehen über Satellitenschüsse.
Und da waren ein Paar, 2 Männer. Die haben davon erzählt, wie wichtig es für sie ist, sichtbar zu sein. Draußen, in der Stadt, in der Öffentlichkeit. Wie wichtig es ist, die eigene sexuelle Identität zeigen zu dürfen, dass das vielen hilft.
In diesem Augenblick versteht Lotfi, ich bin schwul.
Ich bin einerseits erleichtert, aber gleichzeitig bekomme ich Panik, weil ich mir denke, wenn ich so bin, sind das ziemlich schlechte Neuigkeiten. Denn in dem Milieu, in dem ich seit Jahren studiere, ist das ein Problem. Das, was ich bin, ist mit dem Islam nicht vereinbar.
Jedenfalls nicht mit dem Islam, den ihm seine Lehrer in der Koranschule in Algier eintrichtern.
Das war Salafismus, also ein Islam voll von Politik und Vorurteilen. Mit einer Rhetorik, die einen ganzen Teil der Bevölkerung strikt ablehnt. Nämlich alle, die nicht ihrem Ideal entsprechen.
Auch Homosexuelle passen nicht ins salafistische Weltbild. Schwulsein ist in den Augen von Lotfis Glaubensbrüdern Haram. Sünde.
Ich habe mich gefragt, warum empfinde ich das? Ich gehe in die Koranschule, bete 5-mal am Tag. Wenn man alles so macht, wie es die Lehre verlangt, dann dürfte man doch gar nicht das fühlen, was sie als gegen die Natur bezeichnen.
Eigentlich bräuchte Lotfi dringend irgendwen zum Reden, aber zu wem soll er gehen? Zu seinen Freunden aus der Koranschule? Ja, wohl eher nicht. Zu seinen Eltern? Lotfis Eltern sind Kabylen, stammen also aus der Bevölkerungsgruppe, die schon immer in Algerien lebt. Schon bevor im 7. Jahrhundert nach Christus die Araber kommen und das Land islamisieren. Und erst recht bevor im 19. Jahrhundert die Franzosen kommen und Algerien kolonialisieren. Heute, rund 55 Jahre nach der Unabhängigkeit Algeriens, sind die dort lebenden Kabylen größtenteils Muslime. Lotfis Eltern auch, aber mit dem dogmatischen, konservativen Salafismus können sie trotzdem nichts anfangen.
Mein Vater fastet nicht im Ramadan und betet auch nur ab und zu. Auch meine Mutter ist zwar religiös, aber überhaupt nicht dogmatisch. Sie trägt zum Beispiel nur zu bestimmten Anlässen Kopftuch. Sie ist ziemlich locker, was das angeht.
Lotfis Eltern haben eher Angst, dass ihr Sohn zu radikal wird. Auch weil einige Salafisten damals in Algerien zum Heiligen Krieg aufrufen. Als sich abzeichnet, dass die Partei Islamische Heilsfront bei den Wahlen Anfang der 90er sehr stark abschneiden wird, putscht sich das Militär an die Macht. Und einige militante islamistische Gruppen reagieren mit dem Aufruf zum Dschihad. Der algerische Bürgerkrieg beginnt.
Die Salafisten, mit denen ich zu tun hatte, waren friedlich. Sie waren gegen den Dschihad. Aber trotzdem hatten meine Eltern Angst.
Dass Lotfi sich mit Salafisten abgibt, ist nicht das Einzige, womit seine Eltern nicht einverstanden sind.
Als ich 8 Jahre alt war, sagte mein Vater vor der versammelten Familie am Essenstisch zu mir, dass ich eine Heulsuse bin, ein kleines Mädchen, eine Memme. War außer sich vor Wut, weil ich in seinen Augen viel zu feminin war. Und danach hat er fast 10 Jahre lang kaum mit mir gesprochen.
Noch heute erinnert sich Lotfi daran, wie er als kleiner Junge im Wohnungsflur steht und zu seinem Vater hochschaut. Doch der dreht sich weg, geht einfach an ihm vorbei und schweigt. Der Vater schweigt auch, als Lotfis älterer Bruder ihn verprügelt, ihm dabei sogar die Nase bricht. Manchmal belauscht Lotfi seinen Vater und seinen Bruder abends. Was machen wir nun mit ihm? Was können wir tun, damit er ein richtiger Mann wird?
Ich habe später verstanden, dass er das gemacht hat, um Druck auf mich auszuüben, um mich dazu zu bringen, männlicher zu werden, mich anzupassen, konform zu sein, weil er dachte, dass das besser ist für mich.
Ich finde es krass, wie viel Verständnis Lotfi für seinen Vater hat. Aber ich bin auch nicht in Algerien aufgewachsen, wo Homosexualität unter Strafe steht. 2 Jahre Gefängnis oder noch länger, wenn der Beschuldigte für Homosexualität Propaganda macht. Vielleicht ahnt sein Vater schon viel früher als er selbst, dass Lotfi schwul ist und hat Angst um ihn. Als Lotfi 17 Jahre alt ist und gerade gecheckt hat, dass er schwul ist, kommt sein Vater plötzlich zu ihm.
Er ist sehr intelligent. Ich bin mir sicher, dass er gespürt hat, dass ich mir Fragen zu meiner Sexualität stelle. Und wahrscheinlich hat er Angst, mich zu verlieren oder davor, dass ich mich umbringe. Jedenfalls sagte er, du weißt, mein Sohn, du kannst immer mit mir reden, du kannst mir alles sagen. Ich war völlig perplex, da er noch nie so mit mir geredet hatte.
Jetzt ist es Lotfi, der schweigt. Jedenfalls gegenüber seinem Vater. Er vertraut sich jemand anderem an.
Djibril. Ich habe zu ihm gesagt, hör zu. Ich habe Gefühle für dich. Er sagte, das geht vorbei, wenn du erstmal verheiratet bist. Du musst der Versuchung widerstehen und so weiter. Es war interessant, denn er war auf der einen Seite sehr offen und ich glaube auch, dass er ähnlich empfunden hat. Aber er war nicht offen genug, um das Dogma in Frage zu stellen.
Auch Lotfi ist nicht bereit dafür. Noch nicht. Schließlich steht sein Lebenstraum auf dem Spiel. Seit kurzem hat er ein Dokument aus Saudi-Arabien in der Tasche. Das wird ihm ermöglichen, an der Universität in Medina zu studieren. Dort, wo der Prophet begraben liegt. Damit könnte er viel mehr werden als nur ein gewöhnlicher Vorbeter in irgendeiner Dorfmoschee. Ein viel höherer Imam. Ein richtiger Gelehrter. Also unterdrückt Lotfi seine Gefühle. Was er im Grunde ja schon jahrelang tut, gegenüber Djibril. Besonders im letzten Jahr ist der Kontakt sehr intensiv geworden, denn Lotfis Familie wohnt nun wieder permanent in Algier.
À l'étranger, une voiture piégée a explosé.
30. Januar 1995. Eine Autobombe explodiert, mitten in Algier. 42 Tote, fast 300 Verletzte. Der Bürgerkrieg zwischen Islamisten und den Sicherheitskräften und Geheimdiensten der algerischen Militärregierung ist plötzlich ganz nah.
Bombenexplosionen, Schießereien mitten auf der Straße. Einige Wochen später sagte mein Vater, es ist zu gefährlich hier. Wir müssen Algerien verlassen. Und ich sagte, ja, du hast recht. Er war überrascht, dass ich nicht gegen seine Entscheidung rebellierte. Denn ich war hier ja sehr verwurzelt, mit der Moschee gleich nebenan und mit meinen Freunden.
Und vor allem mit Djibril. Aber vielleicht ist Lotfi trotzdem insgeheim froh darüber, wegzugehen. Und zwar nicht nur, weil in Algerien Bürgerkrieg ist. Der Umzug der Familie nach Marseille in Frankreich gibt Lotfi die Chance, einen Teil von sich kennenzulernen, den er bislang unterdrückt hat.
J'ai rencontré quelqu'un de plus âgé.
Ich habe jemanden kennengelernt, älter als ich. Wir hatten keine Liebesbeziehung, aber er hat mich anderen Freunden vorgestellt und wir sind zusammen ausgegangen auf Gay-Partys und sowas. Dadurch bekam Schwulsein für mich hier in Frankreich ein anderes Gesicht als in Algerien. Ein freundliches, solidarisches. Das hat mir sehr geholfen. Leute um mich zu haben, die älter und erfahrener waren. Ein bisschen wie in der Koranschule. Eine andere Form der Ausbildung.
Un peu comme à la madrasa, mais c'est une autre forme de madrasa finalement. Notre forme de formation.
Eine Befreiung, einerseits. Andererseits beginnt damit ein neuer Kampf. Der Kampf gegen seinen Glauben. Zuerst geht Lotfi auch in seiner neuen Heimat Marseille noch weiter in die Moschee.
Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, du kannst nicht so weitermachen. Du wirst sonst depressiv oder bringst dich um. Ich war richtig gestresst, hatte mit Angstschweiß zu kämpfen. Also habe ich mich wirklich gezwungen, aufzuhören. Ich wollte den Koran in die Hand nehmen und sagte zu mir selbst, nein, du willst aufhören, dann mach auf.
Lotfi macht einen radikalen Cut, rasiert sich den Bart ab und schreibt sich an der Uni für Psychologie ein. Als Schüler kann ich ja sowieso niemals Imam werden, denkt Lotfi damals. Dafür entdeckt er endlich seine Sexualität, wenn auch immer noch so, dass seine Familie nichts davon mitbekommt. Er verliebt sich, hat seinen ersten Freund, wird betrogen, macht Schluss. Mit knapp 20 im September 1997 macht er einen HIV-Test, routinemäßig, bevor er eine neue Beziehung eingeht. Der Test ist positiv.
Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich musste mit einer ganzen Menge klarkommen in dieser Zeit. Der Bürgerkrieg in meiner Heimat, HIV, meine Homosexualität und dann noch der Rassismus, der mir als Araber in Frankreich entgegenschlug.
Es ist nicht der erste Moment im Interview mit Lotfi, an dem ich ihn bewundere. Dafür, wie er es schafft, ein Hindernis ums andere zu verpacken, das ihm das Leben in den Weg räumt. Auch jetzt wieder, mit 21, gerade mal ein Jahr nach dem positiven Testergebnis, ist Lotfi stark genug für einen ganz entscheidenden Schritt in seinem Leben.
Ich habe eine kleine Tasche zusammengepackt, bevor ich meine Familie zusammengerufen habe. Ich dachte ja, die schmeißen dich raus.
Er will sich outen. Lotfi studiert damals Psychologie an der Uni in Aix-en-Provence, 30 Kilometer nördlich von Marseille, wohnt aber zu diesem Zeitpunkt noch zu Hause bei seinen Eltern. Und auch finanziell ist er noch alles andere als unabhängig.
Mein Vater hat mir ja immer versprochen, wenn ich so wäre, würde er das niemals akzeptieren. Er würde mir das Kreuz brechen, mich lebendig begraben, sowas. Aber als ich dann sagte, dass ich schwul bin, da meinte er nur, er ist unser Sohn. Wir müssen das akzeptieren.
Der Patriarch hat gesprochen. Ende der Durchsage. Ab jetzt keine schwulenfeindlichen Sprüche mehr zu Hause. Auch Lotfis älterer Bruder gibt endlich Ruhe und akzeptiert seinen kleinen Bruder so, wie er ist. Vielleicht fällt es Lotfis Vater hier in Frankreich leichter, einen schwulen Sohn zu akzeptieren, als in Algerien, weil er hier dafür zumindest nicht ins Gefängnis kommt.
Jetzt sagte er, aber komm nicht in 10 Jahren zu mir, um nicht an meiner Schulter auszuheulen. Denn das wird sehr schwer. Aber ich hatte viele Freunde damals, war ein selbstständiger, junger Erwachsener geworden. Das machte mir keine Angst.
Und wo Lotfi gerade dabei ist, räumt er gleich noch weiter auf. Er beantragt die französische Staatsbürgerschaft und gibt sich einen neuen französischen Namen. Ludovic. Ein Name, mit dem man in Frankreich auch heute immer noch leichter eine Wohnung findet als mit Lotfi. Lotfi lebt also als Ludovic weiter. Er studiert, gründet eine Hilfsorganisation für HIV-positive Kinder, reist dafür um die halbe Welt. Bis er mit Ende 20 eine Art Bilanz zieht.
Ich habe mit meiner Schwester darüber geredet, zu Hause auf meiner Couch. Ich habe zu ihr gesagt, ich habe eine Wohnung, einen Job, habe studiert und die Welt gesehen. Es ist komisch, weil ich bin immer noch nicht glücklich.
Jedenfalls nicht so, wie es früher war oder so, wie er dachte, es einmal werden zu können. Damals, als kleiner Junge in Algier, als er seiner Oma beim Meditieren zuschaut.
Jeden Morgen ist sie noch vor Sonnenaufgang aufgestanden, zum Morgengebet, und hat meditiert, 2 Stunden.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
2 Stunden lang sitzt sie in ihrem Zimmer auf dem Bett, im Dunkeln, und immer wieder ein und dasselbe Gebet. Die Ruhe, die seine Oma in diesen Momenten ausstrahlt, die Worte, die sie da vor sich hin murmelt. Schon als Kind will Ludovic wissen, wo das alles herkommt.
Also habe ich den Koran in die Hand genommen und habe mir gedacht, da müssen so viele wunderbare Dinge drin stecken. Und ich komme nicht ran.
Als Lotfi Mitte der 1980er zum ersten Mal im Koran von seiner Oma blättert, kann er noch kein Arabisch lesen. Da ist er gerade mal 7 oder 8. Aber er spürt was.
Da ist etwas drin, das Menschen vereint. Etwas, das Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit kreiert. Etwas, das Menschen schon seit Jahrhunderten inspiriert. Und das hat mich ungeheuer angesprochen und angezogen. Ich habe mich ein bisschen verliebt in die Spiritualität und die Philosophie des Islam.
Je suis un peu tombé amoureux de la spiritualité, de la philosophie islamique.
Deswegen ist er in die Koranschule gegangen. Deswegen hat er als Jugendlicher jahrelang den Koran studiert. Mit Ende 20 erkennt Ludovic:
Il y a un truc là que j'ai pas totalement abouti en fait. J'ai encore laissé sous le tapis.
Es gibt da was, das ich noch nicht zu Ende gebracht habe. Etwas, das ich unter dem Teppich gelassen habe. Und ich dachte mir, vielleicht ist es die Spiritualität, die mir fehlt, die ich zur Seite geschoben habe.
Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber so wie ich das sehe, schließt sich in diesem Moment ein Kreis in Ludovics Leben. Weil mit der Faszination für den spirituellen Islam hat ja irgendwie alles angefangen, damals in Algier. Und über genau diese alte Faszination findet Ludovic jetzt, als Erwachsener in Frankreich, wieder zurück zum Islam.
Ich habe meine Spiritualität wiederentdeckt, indem ich angefangen habe zu meditieren. Ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt, bin nach Tibet gepilgert. Und dort habe ich verstanden, auch bei den Buddhisten gibt es Homophobie. Das ist nicht nur ein Problem des Islam oder vielmehr dessen, was manche daraus machen. Das gibt es überall. Also, vielleicht sollte ich dem Islam eine letzte Chance geben.
Ludovic fängt wieder an, so zu beten, wie es ihm seine erste große Liebe beigebracht hat, damals in Algier. Erstmal nur einmal pro Tag. Und er kramt seinen alten Koran wieder hervor. Das Geschenk von Djibril.
Zuerst hatte ich sofort wieder all die Codes und Verbote im Kopf, die mir meine salafistischen Lehrer als Jugendlicher eingetrichtert hatten. Ich musste all das dekonstruieren.
Er liest den Koran noch einmal. Neu. Ohne Vorurteile.
Auch wenn der Koran meist von Heterosexualität spricht, er spricht auch von der Vielfalt der Sexualität.
Zum Beispiel in Sure 17,84.
Ein jeder handelt gemäß seiner eigenen Art. Und euer Herr weiß am besten, wer den rechten Weg geht.
Die eigene Art, von der hier die Rede ist, im arabischen Original steht da Shakilatihi, beschreibt für Ludovic alles das, was ein Individuum ausmacht. Also auch die sexuelle Identität. Auch über sie darf, jedenfalls so wie Ludovic den Koran liest, nur einer urteilen. Gott. Und nicht Regierungen wie in Saudi-Arabien, Iran oder Jemen, die Homosexuellen mit der Todesstrafe drohen. Diese Staaten rechtfertigen das unter anderem mit folgendem Hadith.
Wenn du jemanden siehst, der das tut, was das Volk Lots getan hat,
im Volk Lots sollen Männer mit Männern geschlafen haben,
dann töte denjenigen, der es tut, und denjenigen, dem es angetan wird.
Soll der Prophet gesagt haben. Denn genau das sind Hadithe. Sie gehören nicht zum Koran, der Offenbarung Gottes an den Propheten Mohammed und damit der wichtigsten Quelle des Islam, sondern Hadithe sind Dinge, die Mohammed gesagt oder gebilligt haben soll. Da kann man ja schon mal fragen, ist das denn richtig überliefert?
Dieser Hadith ist mehr als 300 Jahre nach dem Tod des Propheten entstanden. Klar, alle Hadithe sind erst nach dem Tod Mohammeds aufgeschrieben worden. Aber 300 Jahre, das ist schon ungewöhnlich lange. Dieser Hadith ist für mich ganz klar einer, dessen Echtheit nicht sicher ist. Ein Hadith, dem man nicht trauen kann.
Et donc ce hadith pour moi est très clairement un hadith apocryphe qui est apparu après, un hadith mensonger.
Und mit dieser Meinung ist Ludovic Mohammed Saed nicht allein. Berühmte Islamgelehrte haben diesen und ähnliche Hadithe schon ziemlich früh als unecht und unsicher bezeichnet. Es gibt nämlich auch ganz andere Hadithe.
Anderen Haditen zufolge hat Mohammed Homosexuelle oder Transsexuelle sogar bei sich aufgenommen. Damals nannte man sie Mukhanathun, also androgyne Männer, die sich geschminkt haben wie Frauen oder auch maskuline Frauen. Und die soll Mohammed vor homophoben Gefährten beschützt haben, die sie umbringen wollten.
Ludovic fuchst sich richtig rein in diese Materie. Er fängt an der Pariser Hochschule seine Doktorarbeit zu schreiben über Islam und Homosexualität. Er gründet die Organisation Homosexuelle Muslime Frankreichs. Er heiratet einen anderen schwulen Muslim. Die Ehe hält nicht, aber Ludovic macht weiter. Ein bisschen wie ein Getriebener.
Ich habe wirklich ein wunderbares Leben gehabt. Ich habe so viel erlebt. Aber wenn Jugendliche in Zukunft ein bisschen weniger leiden und sich weniger damit herumschlagen müssten, unaufhörlich gegen Vorurteile anzukämpfen, das wäre schon besser.
Dafür ignoriert Ludovic auch Mails von Leuten, die ihn beleidigen, beschimpfen oder sogar bedrohen. Denn längst nicht alle Muslime denken so fortschrittlich wie Ludovic. Das merkt er einmal mehr Anfang 2012, mit mittlerweile Mitte 30.
Eine transsexuelle muslimische Person war gestorben und kein Imam wollte an ihrem Grab für sie beten. Und da ruft man mich.
Und auf einmal ist Ludovic das, wovon er seit seiner Jugend träumt. Das, wovon er zwischendurch glaubte, es niemals sein zu können. Ein schwuler Imam. Denn so läuft das im Islam. Die Gemeinde wählt sich ihren Imam, ihren Vorbeter. Ludovics Gemeinde, in der Homosexuelle und Transsexuelle genauso willkommen sind wie Frauen, die kein Kopftuch tragen wollen, ist zwar noch relativ klein, aber der 39-Jährige kämpft dafür, dass sie größer wird. Nicht nur in Frankreich.
Imam, c'est un mot arabe, ça veut dire être devant.
Imam ist arabisch und heißt vorne sein. Für mich ist ein Imam aber kein Führer, der alles bestimmt, sondern mehr ein Wegbereiter. Einer, der vorausgeht, um anderen zu ermöglichen, zu folgen. Entsprechend ihrer eigenen Überzeugung und Persönlichkeit.
D-Radio Wissen 100.